Die Sonne hatte den ganzen Vormittag erbarmungslos auf uns gebrannt. Der Weg durch den Wald war steil und schweißtreibend. Jeder Schritt auf dem weichen Waldboden zog sich wie Kaugummi. Meine Beine fühlten sich schwer an, der Rucksack schnürte mir die Schultern ein und das monotone Summen von Insekten begleitete uns wie ein unaufhörliches Hintergrundrauschen. Wir hatten den Lac Verdet hinter uns gelassen und wollten eigentlich bis zum Fort Frog vordringen, doch das Gelände und die Hitze zermürbten uns mehr, als wir geplant hatten. Dominik wischte sich den Schweiß von der Stirn und zog sein Handy hervor, während wir an einer Weggabelung innehielten. Noch bevor er den Bildschirm entsperren konnte, bemerkte ich die plötzliche Veränderung. Es war, als hätte jemand einen unsichtbaren Schalter umgelegt. Der Wald versank in Dunkelheit, nicht in der Art einer aufziehenden Gewitterfront, sondern in einer unnatürlichen Schwärze, die einen unheilvollen grünlichen Schimmer trug. Das Licht war so fremd, dass mir sofort die Haare im Nacken aufstanden. »Das sieht gar nicht gut aus«, murmelte Dominik, seine Stimme angespannter, als er zugeben wollte. Er starrte auf die Wetter-App seines Telefons. »Nichts, kein Signal. Wir sind komplett abgeschnitten.« Raphael stellte sich neben uns und blickte durch die Baumwipfel in den verfärbten Himmel. Sein Gesicht war ernst, die Lippen schmal zusammengepresst. »Wir müssen sofort einen Unterschlupf finden. Das hier ist kein normales Unwetter.« Ich zog reflexartig meine Regenjacke aus der Seitentasche des Rucksacks. »Wie weit ist der nächste Shelterpunkt?« »Mindestens 8 Kilometer«, antwortete Dominik knapp. »Viel zu weit. Wir schaffen das nicht rechtzeitig.« In diesem Moment traf der erste Tropfen auf meinen Arm. Doch es war kein Wassertropfen. Ein scharfkantiges Stück Eis, etwa so groß wie eine Kirsche, schlug auf und sprang wieder ab. Innerhalb von Sekunden wurde der Himmel lebendig. Hagelkörner prasselten herab. Zunächst klein, dann plötzlich von der Größe von Golfbällen. Sie zerschlugen Blätter, krachten auf den Waldboden und ließen die Luft widerhallen, als ob Steine auf Trommelfelle geschleudert würden. »Hagel!« schrie ich und warf mir den Rucksack über den Kopf. Wir rannten, stolpernd und geduckt, in Richtung eines dichteren Nadelbaumbestands. Der Boden wurde glitschig. Die Eisklumpen verwandelten den Weg in eine tückische Falle. Jeder Treffer brannte auf der Haut wie ein Schlag mit einem Stock. Wir pressten uns gegen die dicke Rinde einer alten Kiefer. Dominik keuchte, sein Jackenstoff war bereits durchweicht. Das ist unmöglich. Laut Vorhersage sollte es den ganzen Tag sonnig bleiben. Raphael zuckte zusammen, als ein Hagelbrocken auf seine Schulter krachte. Unsere Zelte halten das niemals aus. Wir brauchen massivere Wände. Etwas aus Stein. Ich wagte einen Blick durch die peitschenden Eisschwaden. Dort zwischen den Stämmen erhob sich eine dunkle Silhouette. Erst dachte ich, es sei nur eine Felsformation, doch dann erkannte ich gerade Linien, einen Turmrest, eine Mauer. »Da drüben«, rief ich und deutete mit ausgestrecktem Arm. »Ein Gebäude, vielleicht 300 Meter entfernt. Ich sehe Mauern, einen Turm. Das ist groß, sehr groß.« Dominik kniff die Augen zusammen, folgte meinem Finger. »Bist du sicher?« »Ja. Es sieht aus wie ein altes Schloss oder Anwesen. Auf jeden Fall besser als dieser Wald.« Raphael richtete sich auf, packte seine Träger fester. »Lieber zerschundene Knie vom Rennen, als dass uns hier der Schädel eingeschlagen wird. Los!« Wir setzten uns in Bewegung, gebeugt, die Rucksäcke über die Köpfe gezogen. Jeder Hagelschlag auf Rücken oder Arme war wie ein Hieb. Der Weg zum Gebäude war tückisch. Der Waldboden war bedeckt mit einer glitschigen Schicht aus Eis und Wasser. Zweimal stolperte ich beinahe, konnte mich aber abfangen. Mit jedem Schritt nahm das Schloss klarere Gestalt an. Es war ein riesiges Chateau, größer als alles, was ich erwartet hatte. Die Mauern waren von Efeuleichen und toten Ranken überwuchert, an manchen Stellen eingestürzt. Der Ostturm lag halb zerfallen in einem Trümmerhaufen, als hätte ihn vor Jahrzehnten ein Blitzschlag gefällt. Die Fenster waren leere, schwarze Löcher, die den Sturm regungslos betrachteten. Ein rostiges Eisengitter umschloss das Gelände, doch das Tor hing schief in gebrochenen Angeln. Ohne zu zögern, stürmten wir hindurch. Der Hagel prallte gegen die Steine, hallte wie Trommelfeuer wider. Die Eingangstür des Schlosses bestand aus massivem, eisenverstärktem Eichenholz. Sie stand einen Spalt breit offen, als hätte jemand sie erst kürzlich berührt. Ich legte beide Hände an das schwere Holz und drückte. Mit einem unheilvollen Knarren öffnete sich der Durchgang und wir stolperten hinein, atemlos durchnässt und von blauen Flecken übersät. Drinnen umfing uns Kälte und Staub. Der Raum war gigantisch, 3 Stockwerke hoch, mit einer gewaltigen Treppe, deren Stufen teils fehlten und ein gebrochenes Band aus Holz in die Höhe zeichneten. Die Wände waren nackt, der Boden karg, kein Möbelstück, kein Bild, nichts, was von Leben zeugte. Nur Türen in alle Richtungen, dunkle Durchgänge in weitere Schatten. »Was ist das für ein Ort?« flüsterte Raphael. Seine Stimme hallte unheimlich von den steinernen Wänden zurück. Dominik drehte sein Handy in der Hand. »Immer noch kein Signal.« Er musterte die Steine. »Wahrscheinlich ein Jagdschloss. 18. Jahrhundert vielleicht, so wie die Mauern bearbeitet sind.« Ich spürte, wie meine Kleidung an meiner Haut klebte, eiskalt und schwer. »Wir brauchen Wärme, etwas Trockenes, sonst werden wir krank.« Wir sahen uns an, schweigend, während draußen das Prasseln des Hagels wie das unaufhörliche Trommeln einer Belagerung gegen die Mauern dröhnte. Das Chateau hatte uns aufgenommen, doch es fühlte sich nicht an wie Rettung. Es fühlte sich an wie ein Schritt in etwas, das längst auf uns gewartet hatte. Der erste Eindruck im Inneren des Chateaus war bedrückender als die tobende Natur draußen. Der Staub lag wie ein grauer Film auf dem Boden, die Luft roch nach feuchtem Gestein und Moder. Jeder Schritt hallte nach, als betreten wir ein Grab. Der große Eingangsbereich mit der zerstörten Treppe wirkte wie ein Mund, der uns verschlingen wollte. »Wir müssen einen trockenen Platz finden«, sagte ich leise. Meine Stimme klang viel lauter, als ich beabsichtigt hatte, getragen von den kahlen Steinwänden. Raphael drehte sich langsam im Kreis, als könnte er die Schatten mit bloßem Blick vertreiben. »Es fühlt sich an, als würde uns etwas beobachten.« Dominik zog die Kapuze von seinem tropfnassen Anorak zurück und rieb sich die Hände. »Es ist ein leerstehendes Schloss, natürlich fühlt es sich komisch an, aber es ist besser, als von Hagel erschlagen zu werden.« Wir leuchteten mit unseren Taschenlampen durch die Gänge. Der Kegel des Lichts offenbarte Räume, die wie ausgeweidete Skelette wirkten. Kahle Wände, Bodenplatten, auf denen nur dunklere Flecken andeuteten, wo einmal Möbel gestanden hatten. In manchen Ecken tropfte Wasser durch Löcher in der Decke. Ich konnte es sehen, glitzernd in den Lichtstrahlen, bevor es auf den Boden platschte. »Wir brauchen einen Raum, der trocken bleibt«, sagte ich, während ich die nächste Tür aufstieß. Dahinter war nur ein schmaler Korridor, der in Finsternis verschwand. Irgendwo muss es doch noch intakte Räume geben. Nach einer halben Stunde systematischer Suche fanden wir, was wir suchten. Ein großer Saal öffnete sich vor uns. Die Decke war unversehrt, kein Tropfen Wasser fiel herab. Der Boden war mit Staub bedeckt, aber trocken. An einer Seite ragte ein gewaltiger Kamin aus schwarzem Stein, so hoch, dass ein Mensch darin hätte stehen können. »Das ist es«, sagte ich erleichtert und ließ meinen Rucksack fallen. Meine Schultern brannten vom Gewicht und die Schläge des Hagels taten noch weh. Ich zog meine nassen Sachen aus und breitete sie so gut es ging am Rand des Kamins aus. Dominik beugte sich hinein, leuchtete mit seiner Lampe nach oben. »Der Schornstein scheint frei zu sein. Mit etwas Glück können wir ein kleines Feuer machen, wenn wir trockenes Holz finden.« »Hier drin?« fragte Raphael skeptisch. »Das könnte gefährlich sein.« »Gefährlicher als die Kälte, die uns sonst umbringt?« entgegnete Dominik. Ich schüttelte den Kopf. »Ein kleines Feuer, vorsichtig. Wir haben keine Wahl.« Wir breiteten unsere Schlafsäcke auf dem kalten Stein aus. Die Härte drückte sofort in meinen Rücken, doch ich war zu erschöpft, um mich zu beschweren. Der Hagel draußen trommelte unablässig gegen die Mauern und die Fensteröffnungen wirkten wie schwarze Rechtecke, in denen die Nacht schon lauerte. Raphael stand mitten im Raum, starrte zur hohen Decke hinauf. Sein Gesichtsausdruck war angespannt, fast abwesend. »Es ist, als ob die Wände zuhören«, sagte er schließlich. Dominik lachte müde. »Das ist nur dein Kopf, Raffi. Jeder alte Bau macht ein mulmiges Gefühl.« Doch ich wusste, dass Raphael nicht übertrieb. Auch ich spürte diese seltsame Aufmerksamkeit des Raumes. Es war, als hätte er uns wahrgenommen, als wir eingetreten waren, und als würde er nun prüfen, ob wir willkommen oder nur geduldet waren. Wir sammelten alles, was halbwegs trocken war. Morsche Bretter, Stücke zerbrochener Möbel, Reste von Türen. Das Feuer, das wir im Kamin entzündeten, war schwach, aber es brachte ein wenig Wärme und ein flackerndes Licht. Die Schatten, die es an die Wände warf, bewegten sich unruhig, als wären sie eigene Wesen. Ich setzte mich nahe an die Flammen, rieb meine Arme und spürte, wie die Kälte langsam wich. Doch zugleich machte mich das Feuer unruhig, weil es die Dunkelheit nicht vertrieb, sondern ihr nur neue Formen gab. »Wir sollten morgen früh sofort weiterziehen«, sagte ich, ohne den Blick von den züngelnden Flammen zu nehmen. »Das hier ist kein Ort, an dem man bleiben will.« »Einverstanden«, antwortete Raphael sofort. Dominik zuckte mit den Schultern. »Wenn der Sturm bis morgen vorbei ist, können wir weiter. Aber wenn nicht, dann sitzen wir hier fest. Die Zelte draußen sind nicht mehr zu gebrauchen.« Wir wurden still. Draußen ging der Hagel unvermindert nieder, hämmerte gegen die Mauern, als wolle er sie zertrümmern. Im Kamin knackten die Holzreste und der Rauch stieg träge nach oben. Die Nacht kroch in die Ecken des Raumes, verdichtete sich dort und wartete geduldig. Ich legte mich schließlich in meinen Schlafsack, den Kopf dicht am Rucksack, die Taschenlampe in Griffweite. Der kalte Steinboden war hart und unnachgiebig, doch die Erschöpfung zwang mich, die Augen zu schließen. Meine Gedanken kreisten um das Schloss. Wer hatte hier gelebt? Warum war es verlassen? Und weshalb fühlte es sich so an, als würde es noch immer jemandem gehören? Raphael flüsterte im Halbschlaf: »Es ist nicht normal, dass so ein Ort einfach leer bleibt. So groß, so aufwendig gebaut. Irgendetwas stimmt nicht.« Dominik brummte: »Alles hat seinen Preis. Vielleicht war es zu teuer. Vielleicht haben sie es aufgegeben, mehr nicht.« Doch die Worte wirkten nicht überzeugend. Und in der Dunkelheit zwischen den Atemzügen meiner beiden Freunde und dem leisen Knacken des Feuers hatte ich das unheilvolle Gefühl, dass wir hier nicht die Ersten waren, die Zuflucht gesucht hatten. Und vielleicht auch nicht die Ersten, die hier gefangen bleiben würden. Das Feuer im gewaltigen Kamin war inzwischen nur noch eine kleine Glut, die in unregelmäßigen Abständen aufflammte. Die Schatten, die an den Wänden zuckten, wirkten wie lebendige Gestalten, die sich über uns beugten. Draußen prasselte der Hagel weiter, unermüdlich, als wolle er die Mauern durchbohren. Der Lärm war so laut, dass wir uns kaum verstehen konnten. Dominik hatte sich längst eingerollt, den Schlafsack bis über die Ohren gezogen, und sein leises Schnarchen war kaum hörbar im Donnern der Steinkörner draußen. Raphael jedoch wälzte sich unruhig hin und her. Ich selbst lag mit offenen Augen, den Blick auf die hohen, dunklen Decken gerichtet. Dann begann es. Ein leises Scharren, irgendwo über uns. Erst dachte ich, es sei nur loses Gestein, das durch den Sturm bewegt wurde. Doch das Geräusch war zu rhythmisch, zu bewusst. Ein Ziehen, eine Pause, dann wieder ein Ziehen. So, als ob etwas Schweres langsam über den Boden im oberen Stockwerk geschleift würde. Ich richtete mich auf und starrte nach oben. »Hört ihr das?« flüsterte ich und stupste Dominik an. Er brummte verschlafen. »Das Gebäude ist alt, Jonas. Das sind nur die Balken, die sich bewegen.« Doch das Kratzen hörte nicht auf. Es wanderte, verfolgte eine unsichtbare Bahn direkt über unseren Köpfen. Raphael setzte sich auf, die Augen weit geöffnet. »Das sind keine Balken. Ich höre Stimmen.« »Stimmen?« Ich lauschte angestrengt, konnte aber nichts außer dem dumpfen Schleifen erkennen. Raphael schüttelte den Kopf. Doch, es klingt wie Sprache, aber nicht wie etwas, das ich kenne. Keine Silben, die ich einordnen könnte, als ob jemand unter Wasser spricht. Seine Stimme bebte, und er zog die Knie an die Brust, als wolle er sich kleiner machen. Dominik drehte sich genervt auf die andere Seite. »Das ist der Wind, Rafi. Wir sind alle übermüdet. Morgen sieht das anders aus.« Doch ich war nicht überzeugt. Das Geräusch setzte sich fort, mal lauter, mal leiser, als würde etwas direkt über uns stehen bleiben und dann wieder weiterziehen. Schließlich verebbte es und wurde vom Sturm übertönt. Nur das Knistern der Glut blieb. Ich legte mich zurück, aber meine Hand blieb auf der Taschenlampe, die neben mir lag. An Schlaf war nicht zu denken. Immer wieder schweifte mein Blick zu den schwarzen Fensterhöhlen, hinter denen die Nacht noch tiefer wirkte. Nach vielleicht einer Stunde begann es erneut, diesmal von einer anderen Richtung. Das Schleifen kam aus dem Ostflügel. Es war kein loses Holz, das konnte ich spüren. Es war gezielt, gleichmäßig, wie eine Handlung, die jemand bewusst ausführte. Ich konnte nicht länger liegen bleiben. Leise stand ich auf, griff nach der Lampe und richtete mich auf. Raphael hob sofort den Kopf. »Wo willst du hin?« »Nachsehen. Ich kann hier nicht liegen, ohne zu wissen, was das ist.« »Dann geh nicht allein.« Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Ich schüttelte den Kopf. »Bleib hier. Pass auf Dominik auf. Ich komme gleich zurück.« Raphael nickte widerwillig, aber die Erleichterung in seinem Gesicht war deutlich. Er wollte nicht in diese Dunkelheit hinaus. Die Stufen der großen Treppe waren brüchig, manche fehlten ganz. Ich testete jede einzelne mit dem Fuß, bevor ich mein Gewicht verlagern konnte. Die alten Holzbretter ächzten unter meinen Schritten und jedes Knarren klang in der Leere so laut, dass ich das Gefühl hatte, das ganze Gebäude müsse erwachen. Oben breitete sich ein langer Gang aus, dessen Ende meine Lampe nicht erreichte. Türen hingen schief in den Angeln oder fehlten völlig. Kalte Luft strömte durch die zerbrochenen Fensterrahmen und brachte einen beißenden Geruch mit. Moder, feuchte Steine, Schimmel. Ich schob die erste Tür auf. Ein leerer Raum, nur ein zerbrochener Stuhl und ein verrostetes Bettgestell. Der nächste Raum, das gleiche. Nur Schutt, Staub, nichts Lebendiges. Doch beim dritten hielt ich inne. Meine Lampe erfasste den Boden, und dort waren Spuren. Keine Spuren von Füßen, sondern tiefe Rillen, die sich wie geschwungene Linien durch den Stein zogen. Ich kniete mich hin und fuhr mit den Fingern über die Vertiefungen. Sie waren glatt und rund, als hätte hier über Jahre hinweg etwas Schweres immer wieder dieselben Bahnen gezogen. Es war kein Bruch im Gestein. Keine zufällige Erosion. Es sah aus wie absichtlich geschaffen. Ein Schauder lief mir über den Rücken. Ich richtete mich auf und ging weiter, den Gang entlang, bis ich eine Tür erreichte, die nur einen Spalt breit offen stand. Ich stieß sie vorsichtig auf. Der Raum dahinter war karg, die Wände nackt, und an der hinteren Wand sah ich sie. Dutzende Handabdrücke, tief in den Stein gepresst. Doch es waren keine menschlichen Hände. Die Finger waren viel zu lang, endeten in spitzen Rillen, als hätten Krallen sie hinterlassen. Sie begannen in Kopfhöhe und zogen sich in einer Linie nach unten, bis sie auf dem Boden verschwanden, wie die Spuren von etwas, das langsam in die Tiefe gezogen wurde. Ich trat näher, hob die Hand und legte sie zögernd gegen einen Abdruck. Meine Finger reichten kaum bis zur Hälfte, so riesig waren diese Abdrücke. Der Stein war an dieser Stelle glatt, nicht rau, als hätte er einmal weich nachgegeben. In diesem Moment setzte das Kratzen wieder ein, direkt über mir. Etwas schleifte über den Boden des darüberliegenden Stockwerks. Das Geräusch war so nah, dass es die Decke vibrieren ließ. Mein Herz schlug bis zum Hals. Ich stolperte zurück, riss die Tür auf und rannte den Korridor entlang. Das Kratzen folgte meinem Weg, als ob es mich begleitete. Ein gleichmäßiges, langsames Ziehen, das nie schneller wurde, aber immer präsent blieb. Ich hastete die Treppe hinunter, zwei Stufen auf einmal und stolperte zurück in die große Halle. Raphael saß kerzengerade, die Augen aufgerissen. »Hast du etwas gefunden?« Ich hielt den Atem an, suchte nach Worten. »Nur alte Schäden. Der obere Stock ist unsicher.« Ich log. Ich konnte ihm nicht von den Abdrücken erzählen, nicht jetzt, nicht hier, es hätte ihn nur tiefer in die Panik getrieben. Doch während ich mich wieder in den Schlafsack legte, war mir klar, dass ich die Wahrheit nicht lange würde verschweigen können, denn das Chateau war nicht leer. Es war wach und es wusste, dass wir da waren. Ein fahles Grau kroch durch die offenen Fensterhöhlen, als ich die Augen wieder öffnete. Der Sturm hatte sich gelegt, doch die Luft war schwer und klamm, als wäre die Nacht in den Mauern hängen geblieben. Die Glut im Kamin war längst erloschen, nur kalte Asche blieb. Mein Nacken schmerzte vom Schlafen auf dem harten Boden. Ich richtete mich auf und spürte sofort, dass etwas nicht stimmte. Dominiks Schlafsack war leer. Der Stoff war aufgeschlagen, als hätte er ihn hastig verlassen. Daneben lagen sein Rucksack und seine Jacke, sorgsam wie am Abend abgelegt, aber von ihm selbst fehlte jede Spur. »Raphael«, flüsterte ich und schüttelte seine Schulter. Er blinzelte verschlafen, dann fuhr er auf, als er den leeren Platz bemerkte. »Wo ist er?« »Ich weiß es nicht. Aber er ist nicht hier.« Raphael sprang auf, schlüpfte in seine Stiefel. »Vielleicht ist er draußen. Zum Wasserlassen oder so?« Ich schüttelte den Kopf. »Nicht ohne Lampe. Außerdem, schau.« Ich deutete auf die Stelle, wo seine Stirnlampe eigentlich gelegen hatte. Sie war weg. Doch sein Rucksack stand unberührt. Die Jacke hing noch über dem Stuhlrest. »Er hat nichts mitgenommen.« »Das ergibt keinen Sinn«, murmelte Raphael und rieb sich nervös die Hände. Wir riefen seinen Namen. Zuerst leise, dann lauter. Unsere Stimmen hallten gespenstisch von den nackten Mauern wider, doch keine Antwort kam zurück. Nur unser eigenes Echo. »Wir müssen ihn suchen«, entschied ich und nahm meine Taschenlampe. »Du durchsuchst die Halle und die Räume hier unten. Ich schaue nach dem Eingang.« Wir teilten uns auf. Die große Eingangshalle lag genauso da wie am Abend zuvor. Die Treppe mit den fehlenden Stufen ragte wie ein zerbrochener Kiefer nach oben. Kein Zeichen von Dominik. Keine frischen Spuren im Staub, die gezeigt hätten, wo er hingegangen war. Als ich zurückkam, stand Raphael mitten im Raum, bleich und angespannt. »Nichts, kein Hinweis.« »Dann bleibt nur der obere Stock«, sagte ich, auch wenn mir der Gedanke widerstrebte. Die Erinnerung an die Handabdrücke an der Wand und das Kratzen direkt über meinem Kopf war noch frisch. Gemeinsam stiegen wir die Treppe hinauf, Schritt für Schritt, das Holz ächzte unter unserem Gewicht. Oben breitete sich der lange Gang aus, so dunkel wie in der Nacht. Ich führte, Raphael blieb dicht hinter mir. Nach wenigen Metern blitzte etwas im Staub auf. Eine Lampe, Dominiks Stirnlampe, lag auf der Seite. Sie brannte noch, das Licht war jedoch schwach und flackerte, der Akku fast leer. Ich hob sie auf und sofort entdeckte Raphael die Wände daneben. Tiefe Kratzspuren, vier parallele Linien, zogen sich über die Steinwand. Am Anfang flach, dann immer tiefer, als hätte jemand in Panik versucht, sich festzukrallen, während er nach unten gezogen wurde. Die Rillen endeten abrupt am Boden. »Oh Gott«, hauchte Raphael, während er einen der Kratzer berührte. Feiner Staub blieb an seinen Fingerspitzen hängen. »Das ist frisch. Jonas, das ist frisch.« Mir wurde schwindelig. Ich sah wieder die Handabdrücke in Erinnerung, die viel zu langen Finger, die Krallen. Ich schluckte schwer und zwang mich zur Ruhe. »Vielleicht ist er gestürzt. Wir müssen weitersehen.« Doch Raphael schüttelte heftig den Kopf. »Nein, das war kein Sturz. Ich spüre es. Er wurde genommen.« Seine Stimme überschlug sich beinahe. »Etwas ist hier.« Ich legte ihm die Hand auf die Schulter. »Ruhig. Wir dürfen nicht den Verstand verlieren. Dominik könnte verletzt sein, irgendwo hier oben.« Wir suchten Raum für Raum ab. Staub, Schutt, kaputte Möbel, doch keine Spur von ihm. Nichts außer den Kratzern an der Wand und seiner Lampe, die mir wie ein letztes Signal vorkam. Zurück in der großen Halle spürte ich, wie die Panik in mir aufstieg. Wir waren nur noch zu zweit, abgeschnitten von der Außenwelt, in einem Gebäude, das alles andere als verlassen wirkte. »Wir müssen raus«, sagte Raphael. »Jetzt sofort.« Ich ging zur schweren Eingangstür, packte die eiserne Klinke und drückte. Sie ließ sich nicht bewegen. Ich stemmte mich mit der Schulter dagegen, doch sie gab nicht nach. Nicht einmal ein Zittern, als wäre sie nie beweglich gewesen. »Was machst du?« fragte Raphael, der entsetzt zusah, wie ich immer wieder dagegen drückte. »Die Tür geht nicht mehr auf«, keuchte ich. »Sie ist verschlossen, aber nicht mit einem Schloss.« »Sie fühlt sich verbunden an. Mit der Mauer.« Raphael lief zu einem der Fenster, griff nach einem losen Stein und schlug mit voller Wucht gegen das Glas. Doch statt zu zerbersten, gab es nur ein dumpfes Pochen. Das Glas blieb heil, kein Sprung, nichts. Ich trat neben ihn, legte die Hand auf die Scheibe. Sie fühlte sich kalt und eigenartig elastisch an, fast wie eine Membran, nicht wie Glas. Ich zog die Hand zurück, schüttelte sie, als hätte ich etwas Abstoßendes berührt. »Das hier ist nicht normal«, flüsterte Raphael. »Das Gebäude will uns hier behalten.« Ich wollte widersprechen, doch ich konnte nicht. Die Tür, die Fenster, die Kratzspuren, alles sprach gegen Zufall. Das Chateau hatte uns eingeschlossen und es hatte Dominik bereits genommen. Wir standen still in der großen Halle, die Decke hoch über uns verloren im Schatten, während der Regen draußen stärker wurde. Jeder Tropfen klang wie ein Schlag auf den Stein, als würde die Welt draußen verschwinden, Stück für Stück. Ich sah Raphael an. Sein Blick war voller Verzweiflung, aber auch voller Gewissheit. »Es wird uns nicht gehen lassen«, sagte er leise. »Nicht lebend.« Ich konnte ihm nicht widersprechen. Der Regen hatte den Hagel abgelöst, doch er war nicht weniger unerbittlich. Er trommelte auf die Mauern und tropfte durch Ritzen im Dach, so gleichmäßig, dass es wie das Schlagen eines Herzens wirkte. Raphael und ich standen schweigend im Eingangsbereich. Die Tür, die Fenster, alles war verschlossen. Nicht durch Mechanismen, sondern durch etwas, das sich wie eine unsichtbare Kraft anfühlte. »Es gibt bestimmt einen Seitenausgang«, sagte ich schließlich und versuchte entschlossen zu klingen. »Eine Küche, vielleicht ein Nebentor für Bedienstete. Ein Gebäude dieser Größe muss mehr als einen Eingang haben.« Raphael nickte, doch seine Augen verrieten, dass er wenig Hoffnung hatte. Wir durchquerten Korridore, die wir in der Nacht bereits flüchtig gesehen hatten. Doch etwas stimmte nicht. Die Wege waren nicht mehr dieselben. »Moment«, murmelte ich und blieb abrupt stehen. »Gestern führte dieser Gang direkt zur Küche.« Vor uns endete der Flur in einer blanken Steinwand. Ich tastete darüber, suchte nach Fugen, nach Spuren einer zugemauerten Tür. Nichts. Der Stein wirkte alt und unversehrt, als hätte er seit Jahrhunderten so gestanden. Raphael trat neben mich. »Ich erinnere mich auch. Wir haben den Kamin in der Küche gesehen. Das war hier.« Seine Stimme zitterte. »Das Gebäude verändert sich.« Wir drehten um, gingen zurück, suchten andere Gänge. Doch auch dort stimmte nichts mehr. Türen, die wir gestern geöffnet hatten, führten nun in andere Räume. Ein Abstellraum mit zerbrochenen Regalen war verschwunden. Stattdessen stand dort ein schmaler Treppenaufgang, der sich spiralförmig nach unten drehte. »Das war gestern nicht da«, sagte ich. Mein Puls raste. »Das war nur ein Schrank.« Raphael trat einen Schritt zurück, den Blick auf die dunkle Treppe gerichtet, die ins Unbekannte führte. »Ich will da nicht hinunter. Nicht jetzt.« »Wir müssen es uns merken«, antwortete ich, »aber zuerst sehen wir weiter hier oben.« Wir drängten zurück in die Haupthalle. Alles wirkte gleich. Und doch nicht. Der Raum war derselbe, doch die Dimensionen fühlten sich verändert an. Der Kamin schien höher, die Decke weiter entfernt. Es war, als würde das Chateau leise atmen, als verändere es seine Gestalt im Rhythmus des Regens. Raphael setzte sich auf eine lose Steinplatte, vergrub sein Gesicht in den Händen. Es spielt mit uns. Es will uns verwirren. Ich legte die Hand auf seine Schulter. Wir müssen klar bleiben. Wenn wir in Panik verfallen, sind wir verloren. Er hob den Kopf, die Augen gerötet. Es hat Dominik geholt und wir sind die Nächsten. Ich antwortete nicht. Stattdessen ging ich zu einem der hohen Fenster. Draußen war der Wald kaum zu erkennen, nur ein Vorhang aus Regen und grauen Schatten. Der Boden im Innenhof glitzerte nass. Kein Geräusch außer dem gleichmäßigen Trommeln und dem gelegentlichen Windstoß, der durch die zerbrochenen Mauern pfiff. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit über das Dach, schlug ich vor. Wenn wir die oberen Stockwerke untersuchen, könnte es dort ein Loch geben, groß genug, um hinauszukommen. Raphael zögerte, dann nickte er. Aber wir müssen zusammenbleiben. Wir nahmen die große Treppe wieder hinauf. Oben war die Luft kühler, feuchter. Der Korridor wirkte länger als in der Nacht, und Türen, die ich sicher zu kennen glaubte, standen nun an anderen Stellen. Manche Räume waren zugemauert, andere neu hinzugekommen. Ich öffnete eine Tür, die mich in einen großen Saal führte. Dort stand ein langer Tisch, zerbrochen und von Moos überwuchert, als hätte er jahrelang draußen gestanden. Das Licht meiner Lampe glitt über die Wände und offenbarte dunkle, wuchernde Flecken, die sich wie Adern über den Stein zogen. »Hier hat gestern noch nichts gestanden«, flüsterte Raphael. »Das Schloss verändert sich wirklich«, antwortete ich. »Es ordnet sich neu.« Wir schlossen die Tür, suchten weiter. Nach einer Weile standen wir wieder in der Haupthalle, obwohl wir sicher waren, in eine andere Richtung gegangen zu sein. Raphael begann schwer zu atmen, fast zu hyperventilieren. »Es bringt uns zurück«, keuchte er. »Egal, wohin wir gehen, wir enden hier.« »Nein«, widersprach ich, obwohl auch mir der Schweiß kalt auf die Stirn trat. »Wir müssen nur den richtigen Weg finden. Vielleicht gibt es einen verborgenen Durchgang.« Raphael sah mich verzweifelt an. »Und wenn der richtige Weg nicht nach draußen führt? Wenn es uns zwingt, tiefer hineinzugehen?« Ich dachte an die schmale Wendeltreppe, die hinab ins Dunkel geführt hatte. Ein Schauder durchfuhr mich. »Dann müssen wir irgendwann diese Treppe nehmen.« Für einen Moment war nur der Regen zu hören, wie er gegen die Mauern schlug. Dann erhob sich ein neuer Laut. Ein dumpfes, schleppendes Geräusch. Weit entfernt, doch deutlich. Es kam nicht von draußen. Es kam aus dem Inneren des Chateaus. Raphael griff nach meinem Arm. »Es ist hier.« Ich drückte seine Hand weg. »Nein, noch nicht. Solange wir nichts sehen, haben wir eine Chance.« Doch tief in mir wusste ich, dass wir längst Teil dieses Ortes geworden waren. Das Chateau formte sich um uns, verschloss unsere Wege, zog uns tiefer in sein Inneres. Und irgendwo in diesem Labyrinth wartete bereits das, was Dominik verschlungen hatte. Die Stunden dehnten sich, als hätten sie jedes Maß verloren. Wir hatten die Halle schon unzählige Male durchquert, immer wieder dieselben Türen geöffnet, dieselben Gänge abgelaufen. Und doch änderte sich die Anordnung jedes Mal. Der Regen draußen wurde leiser, als hätte er sich erschöpft, doch die Stille, die folgte, war noch bedrückender. Ich ließ meinen Blick schweifen. An der hinteren Wand hing etwas, das mir bisher entgangen war. Ein verblicher Wandteppich, groß genug, um eine Tür zu verbergen. Er war mit einem Muster aus verblassten Farben bestickt, das man kaum noch erkennen konnte, doch er bewegte sich leicht, als würde ein Atemzug dahinter die Stoffbahnen heben. »Raphael«, rief ich leise, »komm her.« Er trat neben mich, sein Gesicht angespannt. »Was ist?« »Siehst du das?« Ich deutete auf den Stoff, der sich mit einem kaum wahrnehmbaren Zug bewegte. »Da ist Luftzug dahinter.« »Ein Durchgang?« »Vielleicht.« Ich griff nach der schweren, staubigen Kante des Teppichs und zog sie langsam zur Seite. Dahinter öffnete sich ein dunkler Schlund, eine steile Steintreppe, die nach unten führte, weit hinab, wo das Licht unserer Lampen nicht hinreichte. Ein kalter Wind strömte uns entgegen, roch nach feuchter Erde und etwas Metallischem, das mich unwillkürlich an Blut erinnerte. Raphael wich sofort zurück. Nein, wir gehen da nicht runter. Wir haben keine Wahl, entgegnete ich, auch wenn mein Magen sich zusammenzog. Alle anderen Wege führen ins Nichts. Vielleicht gibt es da unten einen Ausgang. Oder genau das, was Dominik geholt hat. Seine Stimme war scharf, voller Angst. Ich atmete tief durch. Dann müssen wir wissen, womit wir es zu tun haben. Schließlich nickte er, widerwillig, aber entschlossen. Zusammen, keine Sekunde getrennt. Wir stiegen hinab. Die Stufen waren ausgetreten, in der Mitte abgerundet von unzähligen Schritten. Jede Berührung der Wände war feucht und eiskalt. Nach mehreren Drehungen öffnete sich die Treppe in eine gewaltige Kammer. Unsere Lampen tasteten über hohe Säulen, die das Gewölbe stützten. Der Raum war so groß, dass er in der Dunkelheit verschwand. Der Boden bestand nicht aus glatten Platten, sondern aus Reihen von Vertiefungen, längliche, rechteckige Mulden. Jeder etwa 2 Meter lang und 60 Zentimeter breit, als hätte man Körper direkt in den Stein gebettet. Gräber, flüsterte Raphael. Es sind Gräber. Ich kniete mich neben eine Vertiefung. Sie war leer, von Staub bedeckt, doch die Form war unverkennbar. Schmaler am Fußende, breiter an den Schultern. Menschen hatten hier gelegen, vielleicht vor Jahrhunderten, vielleicht gestern. Wir gingen weiter. Die meisten Mulden waren leer, doch 3 am Ende des Raumes waren anders. Sie waren nicht verstaubt, sondern frisch gestört. Dunkle Flecken klebten in den Vertiefungen, eingetrocknet, aber eindeutig. Ich brauchte keine Worte, um zu wissen, was es war. Blut, hauchte Raphael. Etwas ist hierher gebracht worden. Ich zwang mich, weiterzugehen. In einer der mittleren Reihen glänzte etwas im Kegel meiner Lampe. Ich trat näher und hielt den Atem an. Eine der Vertiefungen war nicht trocken, sondern von einer Flüssigkeit bedeckt, die im Licht spiegelte. Eine dünne Schicht, nicht tief, aber genug, um einen makellosen Spiegel zu bilden. Doch die Form war falsch. Sie war länger, die Arme zu weit ausgedehnt, die Proportionen grotesk. Der Kopfbereich war oval, nicht rund. Dieses Grab war für etwas anderes gedacht als für einen Menschen. Das ist nicht für uns gemacht, sagte ich leise. Raphael stolperte rückwärts. Die Lampe zitterte in seiner Hand. Wir müssen zurück. Jonas, bitte, wir müssen sofort zurück. Noch bevor ich antworten konnte, erklang ein Geräusch. Ein feuchtes, schleppendes Ziehen, irgendwo in der Dunkelheit zwischen den Säulen. Es war nicht das gleichmäßige Schleifen, das wir oben gehört hatten. Dieses Geräusch war nass, schwer, begleitet von einem leisen Blubbern, als würde etwas Flüssigkeit ein- und ausatmen. Raphael packte meinen Arm. Das kommt näher. Ich richtete die Lampe aus. Doch zwischen den Säulen bewegten sich nur Schatten. Dann sah ich es. Ein Blitzen von etwas Blassem, Glitschigem, das sich mit einer ruckartigen Bewegung über den Boden zog. Lauf! Schrie ich. Wir rannten zur Treppe. Das Geräusch von hinter uns beschleunigte, wurde drängender, ungeduldiger. Der Boden vibrierte leicht, als ob etwas Massives, aber nicht aufrecht uns verfolgte. Ich hörte, wie Raphael vor mir keuchte, seine Schritte hallten in der engen Spirale wieder. Oben hing der Teppich schwer über dem Eingang, Raphael riss daran, doch er bewegte sich nur langsam, als hielte ihn etwas fest. Ich warf mich mit voller Wucht dagegen, und endlich gaben die Stoffbahnen nach. Gemeinsam stolperten wir zurück in die Halle. Kaum hatten wir den Raum verlassen, fiel der Teppich wie von selbst zurück, schwer und unbeweglich, als sei nie ein Durchgang dahinter gewesen. Das Geräusch aus der Tiefe verebbte, doch der kalte Luftzug war noch spürbar. Raphael stand zitternd neben mir. Wir hätten da nicht runtergehen dürfen. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn, obwohl mir eiskalt war. Jetzt wissen wir wenigstens, dass etwas dort unten lebt. Etwas, das nicht menschlich ist. Er sah mich an, mit einem Ausdruck zwischen Angst und Entschlossenheit. Und es will uns haben. Die Halle war still, doch es fühlte sich an, als ob hinter jeder Wand ein Atemzug lauerte. Das Chateau hatte uns tiefer in sich hineingeführt, hatte uns gezeigt, was es verbarg. Und wir wussten, dass wir diesem Spiel nicht entkommen konnten, solange es uns nicht gehen ließ. Wir hielten uns minutenlang stumm in der Haupthalle auf, die Schultern gegen die kalte Steinwand gepresst. Unsere Atemzüge waren viel zu laut, als hätten sie das Potenzial, das Ding aus den Tiefen wieder nach oben zu rufen. Der Wandteppich hing schwer und unbeweglich über dem verborgenen Durchgang, als wäre er niemals gelüftet worden. Raphael brach als erster die Stille. Das Ding unten. Es wollte uns nicht einfach vertreiben. Es wollte uns haben. Ich nickte. Und es wird wiederkommen. Der Gedanke ließ mich handeln. Ich schnappte meinen Rucksack, zog ihn über die Schultern. Wir verschwinden. Irgendwie. Wenn wir keine Türen finden, dann suchen wir einen Weg über das Dach oder notfalls durch ein Loch in der Mauer. Raphael folgte mir, seine Bewegungen fahrig, als hielte ihn nur noch die Angst wach. Wir tasteten uns durch die Gänge, diesmal schneller, weniger vorsichtig. Jeder Schatten schien sich zu bewegen, jede dunkle Ecke konnte eine Falle sein. Dann geschah das Unerklärliche. Als wir die große Eingangshalle wieder erreichten, stand die schwere Eichentür offen. Der Regen war vorbei und draußen spannte sich ein goldener Himmel über den Wald. Das Licht wirkte so fremd nach den endlosen Stunden im Dunkel, dass ich für einen Moment glaubte, es sei eine Illusion. »Die Tür«, keuchte Raphael, rannte vor. »Sie ist offen!« Ich zögerte, doch dann folgte ich. Das war unsere Chance. Wir warfen uns gegen den Rahmen, traten hinaus auf den nassen Boden. Die Luft draußen war süß und klar, voller Leben. Anders als die abgestandene Schwere im Inneren, doch als ich mich umdrehte, um sicherzugehen, dass Raphael direkt hinter mir war, war er verschwunden. Der Eingang gähnte leer. »Raphael!« Meine Stimme hallte zwischen den Bäumen wieder. Ich rannte zurück, stellte mich vor die Tür. »Komm raus! Schnell!« Plötzlich schlug die Tür mit einem Krachen zu, dass der Boden unter meinen Füßen bebte. Ich packte die eiserne Klinke, zog und rüttelte, doch sie rührte sich nicht. Es war, als wäre sie erneut mit der Mauer verschmolzen. »Nein!« schrie ich und hämmerte mit den Fäusten gegen das Holz. »Raphael!« Ein Geräusch ließ mich herumfahren. Im Fenster neben der Tür bewegte sich ein Schatten. Eine Gestalt stand im Inneren. Unbeweglich. Der Umriss war vertraut. Gleiche Statur, gleiche Kleidung. Es war Raphael. Und doch nicht. Die Gestalt drehte langsam den Kopf. Viel zu langsam, als wäre jede Bewegung mechanisch. Das Gesicht war dasselbe wie das meines Freundes. Doch die Augen waren dunkel. Bodenlose Löcher, die nichts Menschliches mehr kannten. Der Mund öffnete und schloss sich, stumm, als würde er versuchen, Worte zu formen, die nicht zu uns gehörten. »Raphael«, flüsterte ich, doch ich wusste, dass es nicht er war. Langsam, unnatürlich verzerrt, legte die Gestalt ihre Hände gegen das Glas. Ein Lächeln breitete sich über ihr Gesicht, aber es war zu breit, mit zu vielen Zähnen. Das Glas wölbte sich leicht nach außen, als würde es gleich brechen. Doch es tat es nicht. Mir blieb nur der Rückzug. Ich griff nach meinem Rucksack, der mir plötzlich wie ein Fremdkörper vorkam, und stolperte durch das eiserne Tor hinaus in den Wald. Meine Beine gehorchten nicht mehr. Ich rannte, stolperte, fiel, stand wieder auf, bis der Wald mich verschluckte. Erst nach Minuten wagte ich es, zurückzublicken. Das Chateau stand still zwischen den Bäumen, die Fenster schwarz wie Augenhöhlen. Niemand. Kein Schatten. kein Zeichen von Raphael. Doch die Erinnerung an das Ding, das sich seine Gestalt genommen hatte, brannte sich in mein Inneres. Die Flucht durch den Wald war ein einziger Nebel aus Angst und Erschöpfung. Der Boden war matschig, meine Schuhe schwer vom Wasser. Zweige schlugen mir ins Gesicht. Ich stolperte über Wurzeln, doch ich hörte keine Verfolgung. Kein Scharren, kein Blubbern, nur mein eigener rasender Atem. Schließlich brach ich auf einen schmalen Waldweg hinaus. Die Sonne stand tief, warf lange Schatten. Ich taumelte weiter, bis meine Beine nicht mehr konnten und sank an einem Baum zusammen. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich sie kaum kontrollieren konnte. Ich wusste, dass ich nicht zurückkehren durfte. Doch ich wusste auch, dass Raphael noch immer dort drinnen war. Oder etwas, das seine Hülle trug. Das Chateau hatte uns nicht einfach eingeschlossen. Es hatte getauscht. Und ich war der Einzige, den es fortgelassen hatte. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich im Wald unterwegs war. Die Zeit verlor ihre Form zwischen dem Keuchen meiner Lungen und dem gleichmäßigen Pochen in meinen Schläfen. Immer wieder drehte ich mich um, überzeugt davon, dass mir etwas folgte. Doch da war nur das Rascheln der Blätter und das Tropfen des Regens von den Ästen. Als ich beinahe zusammenbrach, öffnete sich der Wald vor mir zu einem schmalen Feldweg. Der Boden war lehmig und voller Pfützen, doch er führte hinaus aus der endlosen Dunkelheit. Ich taumelte darauf, ohne zu wissen, in welche Richtung ich ging. Alles, was zählte, war Abstand zum Chateau. Nach einer Weile hörte ich ein Geräusch, das nicht in die Stille passte. Ein Motor, alt, unruhig, aber menschlich. Vor mir bog ein klappriger Citroën um die Kurve, die Scheinwerfer blendeten mich. Der Wagen hielt an, ein Fenster ging knarrend herunter. Ein älterer Mann, mit wettergegerbtem Gesicht und grauem Haar unter einer Schirmmütze, sah mich besorgt an. »Ça va, Monsieur?« Seine Stimme war tief, mit schwerem Akzent. Ich stolperte zum Wagen. »Help, please, my friends, trapped.« Meine Worte kamen stoßweise, fast unverständlich. Der Mann runzelte die Stirn, schüttelte leicht den Kopf, dann öffnete er die Beifahrertür. »Montes, vite!« Ich zögerte keine Sekunde und ließ mich auf den Sitz fallen. Der Innenraum roch nach Tabak und Heu. »Marcel«, stellte er sich vor und klopfte auf sein Lenkrad. Ich nickte schwach. »Jonas«, brachte ich hervor. Der Wagen setzte sich rumpelnd in Bewegung. Der Motor brummte, während die Reifen durch Pfützen spritzten. Marcel sprach weiter, doch ich verstand nur einzelne Wörter. Pluie, accident, forêt. Ich versuchte zu erklären, stammelte von einem Chateau, von verschwundenen Freunden, von Türen, die nicht aufgingen. Er verstand kaum, doch seine Stirn legte sich in tiefe Falten. Schließlich nickte er nur ernst und fuhr schneller. Nach etwa 40 Minuten tauchten die ersten Lichter eines Dorfes auf. Kleine Steinhäuser, enge Gassen, Lampen, die warm durch den Regen schimmerten. Saint-Frique. Schon der Anblick der Ortschaft fühlte sich unwirklich an, als sei ich in eine andere Welt zurückgekehrt. Marcel lenkte den Wagen direkt zu einem niedrigen Gebäude mit dem Schild Gendarmerie. Vor der Tür stieg er aus, winkte mich energisch hinterher und redete auf Französisch auf die Person ein, die gerade am Schreibtisch gesessen hatte. Eine Frau in Uniform stand auf, schlank, mit strengen Gesichtszügen, ihre dunklen Haare zu einem Zopf gebunden. »Capitaine Elodie Benoit«, stellte sie sich knapp vor, als sie mein verwahrlostes Äußeres musterte. Dann auf Englisch, »You are American?« »Yes«, stieß ich hervor. »My friends, they are missing. We were hiking. Storm. Wir fanden ein altes Schloss. Und jetzt sind sie weg.« Sie führte mich in einen Nebenraum, schlicht mit einem Tisch und zwei Stühlen. »Sit down, please. Tell me slowly what happened.« Ich versuchte, den Ablauf zu ordnen, doch meine Worte stolperten übereinander. »Three of us. Dominik Wagner, Raphael Stein, and me. We hiked from Lac Verdet to Fort Frog. Storm came. Hail, big as golf balls. Wir fanden ein Chateau. Es sah verlassen aus, aber ich stockte. Bilder von den Kratzspuren, den Gräbern, dem Ding im Keller schoben sich in meine Gedanken. Benoit schrieb ruhig mit. This Chateau. Name? I don't know. It was surrounded by a broken iron fence. One tower collapsed. No glass in the windows. East wing half in ruins. Sie nickte knapp, notierte Koordinaten, die ich über mein noch funktionierendes Handy zeigte. Tomorrow morning, we will send a team. It is too dangerous tonight. The forest is slippery, hidden drops. No. Ich schlug mit der Faust auf den Tisch. They are still in sight. Raphael, he... Ich stockte. Was sollte ich sagen? Dass das, was ich gesehen hatte, nicht mehr mein Freund war? Dass das Chateau ihn ausgetauscht hatte? Die Worte blieben mir im Hals stecken. Benoit musterte mich mit kühler Professionalität. You need medical check. You are exhausted, bleeding. Jean-Marc will drive you to the hospital. Tomorrow we search. Ich wusste, dass Widerstand zwecklos war. Mein Körper war am Ende, meine Gedanken wirr. Ich nickte nur, obwohl in mir alles schrie, dass jede Stunde kostbar war. Später, im Krankenhaus, versorgte man meine Schürfwunden und gab mir ein Bett. Doch an Schlaf war nicht zu denken. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, sah ich Raphaels Gesicht am Fenster. Oder besser gesagt, das Ding, das sein Gesicht trug. Zu viele Zähne, zu tiefe Augen. Die Nacht verging quälend langsam. Draußen lag Saint-Frique still im Tal, so friedlich, als hätte es das Chateau nie gegeben. Doch ich wusste, dass es da war und dass es meine Freunde noch immer in seinen Mauern hielt. Eine Woche später saß ich wieder in einem Wagen, diesmal nicht im klapprigen Citroën von Marcel, sondern im Geländefahrzeug der Gendarmerie. Kapitän Benoit fuhr selbst, ihr Gesicht unbeweglich, die Augen konzentriert auf die schmale Piste, die tiefer in den Wald führte. Hinter uns folgte ein zweiter Wagen mit weiteren Beamten, einem Sanitäter und Freiwilligen aus einem örtlichen Wanderverein. Die Tage nach meiner Rettung waren ein einziger Nebel gewesen. Erst hatte man mir nicht geglaubt. Zwei Beamte waren am Morgen nach meiner Ankunft losgeschickt worden, doch sie waren zurückgekehrt und hatten behauptet, an den angegebenen Koordinaten nichts gefunden zu haben, weder ein Gebäude noch Spuren von meinen Freunden. Ich war fast durchgedreht, hatte wieder und wieder beteuert, dass ich den Ort genau beschreiben konnte. Doch alles, was blieb, war mein Wort gegen das Schweigen des Waldes. Nun aber saßen wir hier, auf dem Weg zurück. Ich hatte die Koordinaten 20-mal überprüft, sie stimmten. Das Chateau musste dort sein. Es musste. »Wie weit noch?«, fragte Benoit knapp. »Weniger als ein halber Kilometer«, antwortete ich und zeigte auf mein Handy, auf dem der GPS-Punkt markiert war. »Gleich hinter dieser Senke.« Der Wagen rumpelte über Wurzeln und tiefe Spuren, bis sich der Wald öffnete. Ich spürte, wie mein Herz raste, als die vertraute Lichtung vor uns lag. Das verrostete Eisentor war da, genauso wie ich es beschrieben hatte. Die gebrochenen Angeln, das halbgefallene Gitter. Alles genau wie in meiner Erinnerung. Doch dahinter? Nein, flüsterte ich. Meine Hände klammerten sich an die Lehne des Sitzes. Das ist unmöglich. Wo das Chateau gestanden hatte, ragte kein Gemäuer mehr in den Himmel. Stattdessen lag dort ein Haufen aus zerborstenen Steinen, überwuchert von Moos und jungen Bäumen. Ein Trümmerfeld, das aussah, als hätte es seit Jahrzehnten dort gelegen. Wir hielten an, die Türen klappten. Benoit stieg aus, ebenso die anderen. Ich taumelte hinterher, stand auf der nassen Erde, unfähig, meinen Blick von dem Schuttberg zu lösen. Das war nicht so. Vor 7 Tagen stand es noch, mit Wänden, mit Türmen, mit Räumen. Claude, einer der Freiwilligen, trat neben mich. Sein Englisch war gebrochen, aber verständlich. This chateau. Collapsed long time. 20, 30 years. Everyone knows.
Nein, schrie ich. Wir haben dort geschlafen. Wir haben Feuer gemacht im Kamin. Direkt dort.
Ich zeigte auf eine halb verfallene Mauer, in deren Mitte ein Bogen noch schwach erkennbar war. Hier war die Haupthalle. Da der Kamin. Ich weiß es. Die Beamten tauschten Blicke. Einige sahen mich mit offener Skepsis an, andere mit einem Rest Mitgefühl. Benoit hielt ihr Notizbuch bereit, aber ihre Stirn war in Falten gelegt. Wir werden die Trümmer durchsuchen, vielleicht finden wir Hinweise. Die Freiwilligen und Gendarmen begannen, den Schutt systematisch abzutragen. Ich kniete in der Nähe und spürte die Panik in mir aufsteigen. Alles schien darauf hinzudeuten, dass ich wahnsinnig war, bis ein Ruf ertönte.
Itzi! Something here!
Wir stürzten zu der Stelle. Unter einem eingestürzten Mauerstück lugte Stoff hervor. Vorsichtig legten sie den Stein frei. Ein Schlafsack. Dann noch einer. Und noch einer. Sie waren kaum verschmutzt. Die Farben klar erkennbar. Meiner. Dominiks. Raphaels.
Das ist der Beweis, stammelte ich. Wir haben sie genauso hingelegt. In einem Dreieck, direkt am Kamin.
Die Beamten schwiegen. Benoit kniete nieder, untersuchte die Stoffe, ohne sie zu berühren. Schließlich nickte sie knapp.
These are not old. They have been here days, not years.
Mein Herz raste.
Und meine Freunde? Wo sind sie?
Kurz darauf fanden wir zwei Rucksäcke, halb verschüttet, ebenfalls erstaunlich unversehrt. Ich erkannte sie sofort. Dominiks und Raphaels. Meinen hatte ich ja bei meiner Flucht getragen. Henri, der Sanitäter, sah mich an.
These things, they cannot be here for 30 years. Impossible.
Doch das Gebäude war verschwunden. Keine Halle, keine Treppen, kein Kamin. Nur Geröll, Erde und Moos. Es muss noch den Keller geben, sagte ich plötzlich entschlossen. Unter dem Wandteppich war eine Treppe. Sie führte in eine Krypta. Dort gibt es noch etwas. Dort müssen sie sein. Wir suchten Stunden, gruben an verschiedenen Stellen. Doch kein Eingang zeigte sich. Keine Stufen, kein Gewölbe. Nur Erde und schwerer Stein. Die Gesichter der Beamten wurden ernster, aber auch skeptischer. Am späten Nachmittag rief jemand, wir sollten die Suche ausweiten. Wir bildeten eine Linie und durchkämmten den angrenzenden Wald. Nach etwa 50 Metern endeten die Spuren abrupt. Meine eigenen Fußabdrücke von der Flucht waren da. Doch dann verschwanden sie mitten auf einer Lichtung, als wäre ich vom Boden verschluckt worden.
This cannot be, murmelte Benoit.
Mir wurde kalt. Ich erinnerte mich an mein panisches Rennen, an das Gefühl, verfolgt zu werden. Hatte das Chateau mich tatsächlich einfach ausgespien, wie ein Tier, das eine Beute aussondert? 3 Tage lang durchkämmten sie den Wald, mit Hunden, mit Freiwilligen, mit jeder verfügbaren Ressource. Aber sie fanden nichts, keine weiteren Spuren, kein Lebenszeichen meiner Freunde. Als die Suche eingestellt wurde, trat Benoit zu mir.
The case remains open, but without more evidence.
Sie schwieg, suchte nach Worten. Schließlich sagte sie,
There are things in these forests that cannot be explained easily.
Es war die vorsichtigste Bestätigung, die ich je gehört hatte, doch sie reichte nicht. Ich wusste, dass das Chateau existiert hatte, dass es sich uns gezeigt hatte. Und dass es Dominik und Raphael für sich behalten wollte. Und nun blieb ich allein mit diesem Wissen. 3 Tage nach Abbruch der Suche verließ ich Saint-Fric mit schwerem Herzen. Die Eltern von Dominik und Raphael waren inzwischen eingetroffen, voller Hoffnung und Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Was hätte ich sagen sollen? Dass das Chateau ihre Söhne verschlungen hatte und nur einen falschen Raphael zurückließ, mit einem Lächeln, das nicht zu einem Menschen gehörte? Sie hätten es nicht geglaubt, so wie es niemand glauben wollte.
Zurück in meiner Heimat versuchte ich wieder in den Alltag einzutauchen. Ich ging zur Arbeit, sprach mit Kollegen, antwortete auf besorgte Nachrichten. Doch jede Nacht kehrten die Träume zurück. Immer derselbe. Ich stand in der Krypta vor der spiegelnden Mulde und im Wasser spiegelte sich nicht mein Gesicht, sondern das von Dominik, dann das von Raphael und schließlich etwas Fremdes, das mich mit langen Fingern ergriff und in die Tiefe zog. Ich wachte schweißgebadet auf, unfähig, die Dunkelheit meines Zimmers von der des Chateaus zu unterscheiden. Wochen vergingen. Ich schrieb endlose Berichte für die Behörden, beantwortete Fragen der Botschaft, führte Gespräche mit Therapeuten. Doch das Gefühl, dass die Geschichte nicht abgeschlossen war, nagte an mir. In meinem Innersten wusste ich, dass das Chateau nicht einfach verschwunden war. Es hatte sich nur zurückgezogen, wartend. Eines Abends rief mich Benoit an. Ihre Stimme klang zurückhaltend, beinahe misstrauisch. Wir haben wieder einen Vorfall gehabt. Zwei Wanderer sind verschwunden. Gleiche Region. Aber die Angehörigen sagen, sie hätten von einem alten Anwesen gesprochen, bevor sie verschwanden. Mein Herz setzte aus. Das Chateau. Vielleicht. Oder nur Zufall. Doch ich dachte, sie sollten es wissen. Die Nacht darauf stand fest. Ich musste zurück. Nicht aus Hoffnung, meine Freunde noch lebend zu finden, sondern weil ich Antworten brauchte. Das Unbekannte war schlimmer als die Gewissheit. Auch flog ich wieder nach Frankreich, traf mich heimlich mit Benoit, die mich warnte. Wenn sie dorthin gehen, allein oder nicht, dann riskieren sie, dass es auch sie nimmt. Vielleicht will es das sowieso, antwortete ich. Wir warteten auf den richtigen Moment. Ein neuer Sturm zog auf, fast identisch mit dem, der uns damals überrascht hatte. Dunkelgrüne Schwaden verdunkelten den Himmel. Hagel setzte ein, als wir uns mit einem kleinen Team Freiwilliger zur bekannten Lichtung begaben. Und da stand es wieder. Das Chateau ragte makellos aus dem Boden, so wie ich es in Erinnerung hatte. Die zerbrochene Ostfassade, die schwarzen Fensterhöhlen, das offene Tor. Kein Geröll, kein Moos. Ein lebendiges, atmendes Gebäude. Mon Dieu, flüsterte Claude, der mit uns gekommen war. Es war niemals eine Ruine. Es lebt mit dem Wetter. Benoit hielt mich zurück. Wenn Sie hineingehen, kommen Sie vielleicht nicht mehr heraus. Ich muss. Meine Stimme war ruhig. Es hat Dominik und Raphael. Ich will wissen, warum. Ich trat durch das Tor. Die Luft im Inneren war schwer, aber vertraut. Alles war genauso, wie wir es verlassen hatten. Die große Halle, der Kamin, die Treppe mit den fehlenden Stufen. Doch das Feuer war längst erloschen und die Schatten krochen tiefer als je zuvor. Ich rief ihre Namen. Keine Antwort, nur das Echo. Dann kam das Schleifen. Ein gleichmäßiges, bewusstes Ziehen irgendwo im oberen Stockwerk. Das Kratzen, das mich in jener Nacht fast in den Wahnsinn getrieben hatte. Zeig dich, flüsterte ich. Und da stand es im Fensterrahmen. Erst die Gestalt von Raphael, dann die von Dominik. Doch ihre Bewegungen waren abgehackt, wie Marionetten, deren Fäden von unsichtbaren Händen gezogen wurden. Die Augen waren zu dunkel, die Münder zu breit. Ihr seid nicht sie, sagte ich mit gebrochener Stimme. Die Gestalten bewegten sich gleichzeitig, schritten vor, legten ihre Hände an die Wand, als wollten sie mich einladen. Und da verstand ich. Das Chateau selbst war nicht nur ein Ort. Es war ein Wesen. Ein Organismus, der Gestalten trug wie Masken, der Menschen verschluckte und ihre Abbilder aussandte. Ich wich zurück, das Herz raste, doch plötzlich war Benoit neben mir, ihre Hand auf meiner Schulter. Genug gesehen. Raus hier! Wir flohen, während draußen der Sturm tobte. Doch das Chateau machte keinen Versuch, uns diesmal aufzuhalten. Es stand einfach da. Still, lauernd, als wüsste es, dass wir wiederkommen würden. Auf der Rückfahrt schwieg ich lange. Schließlich sagte ich, es zeigt sich nur, wenn der Himmel grün wird. Wenn das Wetter so ist, dass es seine Gestalt annehmen kann. Benoit nickte langsam. Dann müssen wir diesen Ort sperren. Niemand darf hierher. Niemand. Doch ich wusste, dass das nicht reichen würde. Das Château würde wieder erscheinen, so sicher wie der nächste Sturm. Und vielleicht würde es sich eines Tages nicht mehr mit ein paar Wanderern begnügen. Zu Hause begann ich, alles niederzuschreiben. Nicht um die Welt zu überzeugen, sondern um vorbereitet zu sein. Sollte ich noch einmal vor seinen Mauern stehen, werde ich ihm nicht als Beute begegnen, sondern als jemand, der weiß, was es ist. Der letzte Blick, den ich auf das Château warf, als wir die Lichtung verließen, brannte sich in meine Erinnerung. Es stand da wie eine Wunde in der Landschaft, offen und wartend. Und in seinen schwarzen Fensterhöhlen flackerte ein Licht, als würde jemand oder etwas schon jetzt meinen Namen kennen.